BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Man könnte manchmal meinen, dass wir bei Building Smart bereits alles haben, was für die digitale Transformation im Bauwesen benötigt wird. Doch das wäre eine ziemlich isolierte Sichtweise, denn je nachdem, mit wem man spricht, gibt es zahlreiche weitere Initiativen und Verbände, die sehr ähnlich wie Building Smart an Lösungen und Technologien arbeiten. Diese adressieren dann zwar oft andere Anwendungsfälle oder Lebensphasen von Bauwerken oder aber anderen Komponenten, schnell wird aber dann doch klar, es gibt die eierlegende Wollmilchsau als den einen Standard oder Standardisierer oder Vorstandardisierer wohl nicht. Und vielleicht wird es den auch nie geben oder muss es vielleicht auch gar nicht geben, denn es ist ja auch in Ordnung, wenn man zusammenarbeitet und Synergien als Schlüssel findet. Das haben wir uns bei Building Smart eigentlich auch immer brav hinter die Ohren geschrieben. Also schauen wir uns heute mal ein Beispiel etwas genauer an. Eine Organisation, die für Building Smart eine spannende Synergie bieten könnte, ist die Industrial Digital Twin Association, kurz IDTA. Schon der Name verdeutlicht das zentrale Thema, Digital Twin. Ein Begriff, der im Bereich des digitalen Planens, Bauens und Betreibens auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und die Frage ist nun, wie passen die Ziele und Vision dieser beiden Organisationen zusammen und gibt es vielleicht Potenzial für eine solche Zusammenarbeit? Genau diese Fragen zu beantworten, dafür habe ich mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen. Zum einen ist das Mike Billmann, Geschäftsführer der Industrial Digital Twin Association, und zum anderen Kai Oberste-Ufer, der ist Head of AEC Planning Tools and Configuration bei dormakaba und gleichzeitig auch Mitvorstandsmitglied bei uns bei Building Smart Deutschland. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön.
Dankeschön, hallo.
So Mike, fangen wir mal mit dir an. Du bist Geschäftsführer, wie ich schon gerade gesagt hatte, der IDTA und jetzt musst du uns mal alle ein bisschen abholen und mitnehmen. IDTA, was ist das eigentlich? Und auch du als Geschäftsführer, was machst du so täglich als Geschäftsführer der IDTA?
Die IDTA, wir sind ein Technologieverein, im Grunde genommen ein Kind der Industrie 4.0-Bewegung. Das heißt, wir sind entstanden aus der Initiative der Plattformindustrie 4.0, die sich schon 2013 gegründet hat. Damals der Fokus, die industrielle Produktion zu digitalisieren, cyberphysische Systeme dort einzuführen. Und aus dieser Historie heraus habe ich meine Arbeit begonnen und aus dieser Historie sind genauso wir als Verein entstanden. Heißt, 2020, nachdem dann die Verwaltungsschale einige Jahre spezifiziert war als Konzept, hat die Plattform dazu aufgerufen, dass es doch jetzt eine Art Nutzerorganisation für diese Technologie braucht. Und so wurden wir Ende 2020 von 23 Organisationen gegründet als ein eben Technologieverein, der sich um die Asset Administration Shell als Technologie kümmert, diese weiterentwickelt, standardisiert, gemeinsam mit der Industrie zusammen und diese gegenüber dem Markt vertritt und die Internationalisierung vorantreibt. Letztlich bieten wir mit dem Verein der Industrie einen Rahmen, um zusammenzukommen, wie gesagt, diese Technologie zu standardisieren und dann auch gemeinsam in die Anwendung zu bringen und auch zusammenarbeiten mit weiteren Initiativen und Organisationen zu fördern, wie wir es jetzt eben hier genau getan haben mit Building Smart.
Ja, das hört sich ja auch ein bisschen so an wie der Entstehungswerdegang von Building Smart selbst, auch wenn ihr ja deutlich jünger und jetzt aus dieser Industrie 4.0-Initiative hervorgegangen seid. Aber jetzt steckt ja auch dieser Begriff Digital Twin bei euch wirklich mitten in dem Titel drin. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Geht es bei euch eher um die industrielle Fertigung und Produktion oder wie ist dieser Begriff gedacht? Vielleicht habt ihr auch eine schöne Definition von diesem Begriff digitale Zwilling?
Wir haben uns aus diesem Definitionsgeschäft tatsächlich weitgehend rausgehalten, weil es schon so viele Definitionen gibt und wir uns dachten, eine weitere brauchen wir jetzt nicht beisteuern. Aber letztlich, es ist richtig, wir haben uns auf die industrielle Produktion konzentriert zu Beginn, haben dann aber tatsächlich einen Standard, eine technische Lösung gefunden, die im Prinzip sehr flexibel einsetzbar und technologieneutral ist. Das heißt, da kommen wir später noch zu, werden wir detaillierter darauf eingehen. Aber letztlich haben wir einen Rahmen für einen digitalen Zwilling geschaffen, für die Art und Weise, Informationen bereitzustellen, der eben auch mit anderen Technologien genutzt werden kann und dementsprechend nicht nur für die industrielle Fertigung, die industrielle Produktion eingesetzt werden kann. Das ist die große Stärke unserer Technologie.
Ja, ich finde das alleine schon ganz spannend, weil bei uns dieser Begriff digitaler Zwilling aufgekommen ist und im Bereich Planen, Bauen und Betreiben, da ging dann eben erstmal das große Definieren los. Und man kann eigentlich immer noch sagen, dass wir da mitten in dieser Phase noch drinstecken. Wobei jetzt wahrscheinlich viele sagen werden, nein, wir haben diese Definition für uns schon gefunden. Aber ich finde das ganz spannend, dass ihr gesagt habt, dass ihr euch explizit aus diesem Business jetzt verabschiedet und lieber mal drauf konzentriert habt, ins Doing zu kommen und jetzt einfach mal zu schauen, dass man mit diesen Technologien auch wirklich etwas umsetzt. Da sind wir ja vielleicht auch schon wirklich bei einer Schnittstelle, wo wir über Technologien reden und das werden wir auch gleich tun. Aber an dieser Stelle würde ich ganz gerne auch nochmal den Kai mit einbinden und fragen, wie wir jetzt diese Building Smart Sichtweise gemeinsam mit der EDTA auch abdecken können. Kai, du bist ja jetzt Vertreter eines Produktherstellers und offensichtlich hast du auch mit deiner Organisation ein Interesse an dem, was die EDTA und auch mit dem, was Building Smart so tut. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie das so mit diesen technischen Synapsen aussieht. Also gibt es da Überschneidungseffekte oder wie sieht das aus?
Ja, gute Frage. Was könnte das Interesse sein? Ich sag mal, das ist eigentlich relativ schnell zu beantworten, wenn man mal so ein Stück weit auf den Markt guckt und auf ein modernes Gebäude guckt. Wir haben auf der einen Seite das Thema Gebäude, also IFC, BIM, diesen Prozess, aber irgendwann wird es betrieben. Wir haben halt immer komplexer werdende Technologie da drin, Technik da drin. Und das sind einfach bis jetzt immer noch zwei getrennte Welten. Und die zusammenzuführen ist ein Muss und auch ein logischer Schritt, auch für Building Smart, dort auch die Fühler auszustrecken und da eine Handreichung zu machen, weil nur gemeinsam hat man am Ende ein Gebäude, was man auch effizient betreiben.
Naja, vielleicht ist das auch ein bisschen die Erklärung dafür, wie die beiden Organisationen zusammengekommen sind. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch versucht zu reproduzieren, wie das denn eigentlich gelaufen ist, weil wir waren uns da auch nicht mehr ganz sicher, wie die einzelnen Puzzlestücke zusammengekommen sind. Aber wir haben es dann doch reproduzieren können. Marc, kannst du uns vielleicht nochmal so ganz grob mitnehmen und erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist? Also diese Zusammenarbeit zwischen EDTA und Building Smart. Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kam das tatsächlich auch über Industry Player zustande, die in diesem Bereich einfach ein Interesse haben und auch schon involviert sind.
Genau, so getrennt wie die Bereiche vielleicht zunächst erscheinen mögen, sind sie ja gar nicht, wenn man auf die Player schaut, die beispielsweise die technische Gebäudeausrüstung liefern in den Gebäudebereich und gleichzeitig aber in den Fertigungsbereich, in den Produktionsbereich. Genauso Komponenten, Sensorik, Steuerung liefern. Das sind häufig dieselben Player. Und die haben natürlich ein ganz großes Interesse daran, wenn wir jetzt auf die Industrie 4.0 zurückgucken, diese langen Entwicklungszeiten für solche Standards, diese Standards jetzt nicht nochmal neu erfinden zu müssen, um jetzt beispielsweise den Gebäudezwilling für ihre Produkte oder ihre Produkte als digitalen Zwilling für diesen Gebäudezwilling beisteuern zu müssen. Von daher bestand dort ein großes Interesse, natürlich Bestehendes wiederzuverwenden, bestehende Standards einfach auf andere Bereiche anzuwenden. Und wie schon gesagt, wir haben da einen Standard geschaffen, der tatsächlich recht flexibel einsetzbar ist. Und dementsprechend hat sich das einfach nur angeboten, so ein Vorgehen erstmal zu evaluieren, und wir haben relativ schnell zusammengefunden, muss man sagen, und sind da in einen ganz fruchtbaren Austausch gekommen, gemeinsam mit den Kollegen von Building Smart.
Ich wollte nur ergänzen, es gibt sogar seit längerem schon eine offizielle Partnerschaftsvereinbarung von Building Smart International und der EDTA, und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Keimzelle, also auf der strategischen High-Level-Ebene wurde es schon besprochen, und das ist jetzt nach einiger Zeit durchgesickert sozusagen in die Länder und letztendlich gemündet in unserer konkreten Initiative, um ja, da auch konkret etwas raus entstehen zu lassen. Also nicht nur so eine Papierbekundung, sondern auch wirklich, ja, was mal auf die Straße zu kriegen.
Sehr gut. Da steckt jetzt schon mal sehr viel drin und erklärt auch sehr gut, warum wir jetzt hier zusammenkommen. Aber damit es auch hier jetzt etwas detaillierter werden kann, müssen wir auch ein bisschen tiefer in die Technologie, um zu verstehen, was jetzt Mike gerade schon gesagt hat. Diese ominöse Asset Administration Shell, kurz AAS. Wir müssen zumindest mal versuchen zu erklären, Mike, was es damit genau auf sich hat und wie das vermutlich tickt, denn viele Zuhörer werden vielleicht Ahnung von IFC, vielleicht andere auch von der Asset Administration Shell haben, aber es wäre schon wirklich gut zu verstehen, was hinter dieser Verwaltungsschale, von der du gesprochen hast, die für viele jetzt neu sein dürfte, was es damit auf sich hat. Kannst du uns vielleicht einmal ganz grob erklären, was das ist und wie das funktioniert?
Mache ich gerne, ich werde es versuchen. Die Asset Administration Shell ist erstmal eine technologieunabhängige Beschreibung von einer Softwarestruktur, sprich es ist ein UML-Modell für diejenigen, die sich da ein bisschen genauer auskennen. Und zwar ging es uns darum, einen Container für Informationen zu beschreiben. Das ist diese standardisierte Softwarestruktur, die einen entsprechenden Zugriff auf diesen Container zu spezifizieren. Das ist eine Standard für eine REST-API, das heißt das Interface, wie komme ich an die Daten dran. Und dann letztlich geht es ja darum, Dinge zu beschreiben, und das sind dann standardisierte Informationsmodelle, die in beispielsweise JSON beschrieben werden. Das heißt, wir haben im Prinzip eine standardisierte Softwarestruktur, die es erlaubt, sehr flexibel verschiedenste Dinge zu beschreiben, standardisiert zu beschreiben, entsprechende Modelle zu erstellen. Und das ist das, was wir bereitstellen. Im Prinzip Templates, nach denen dann die Experten, die Domänenexperten hergehen können, um konkrete Dinge dort reinzuschreiben, die wiederum ihre Welt, ihre Assets, ihre Prozesse beschreiben und abbilden. Der große Vorteil dieser Art und Weise, Informationen zu beschreiben und bereitzustellen, ist es eben, dass sie maschinenlesbar abgelegt sind, durch die Templates auch maschinenlesbar interpretiert werden kann. Das heißt, wir haben eine Semantik mitgeliefert. Das beschreibt so in etwa das, was die AAS ist. Und der große Vorteil dieser Art und Weise, Informationen bereitzustellen und auch austauschfähig zu machen, ist eben, dass es, wie gesagt, in Technologie unabhängig ist. Wir sind sehr flexibel, dadurch andere Technologien mit abzubilden. Ich kann skalieren aus Systemen heraus. Das war bei uns in der Automatisierung in der Industrie das große Problem mit digitalen Zwillingen, dass sie proprietär beschrieben waren, dadurch eine Skalierung über Firmengrenzen, über Systemgrenzen nicht möglich waren. Das ist jetzt genau möglich mit der AAS. Und wir sind sehr modular. Wir können jetzt verschiedenste Informationen aus diesen kleinen Informationshäppchen, den bei uns genannten Submodels, zusammenziehen in diesen Container und Use-Case-gerecht zur Verfügung stellen. Beispielsweise gerade viel in Diskussionen der Digital Product Passport für verschiedenste Produkte, Gebäude, gerade durch die EU-Kommission in der Regulierung. Und dort können wir jetzt verschiedenste Informationsteile zusammenziehen und eben genau je nach Use Case zur Verfügung stellen und das Ganze eben standardisiert maschinenlesbar.
Ja, da waren jetzt schon eine ganze Menge Stichworte drin, die auch in unserer Welt bei Building Smart wirklich eine große Rolle spielen. Einmal die Möglichkeit, dass man Use Case basiert denkt, wenn man auch eine generische Template-Struktur unten drunter hat, die in alle Richtungen kompatibel ist oder zumindest dafür ausgelegt werden kann. Aber je nach Anwendungsfall kann ich mir dann eben überlegen, welche Informationen da jeweils genau rein müssen. Spannend finde ich jetzt auch hier vor allem diesen Schnittstellenaspekt. Das bedeutet ja tatsächlich, dass ihr einen riesengroßen Vorteil habt, weil diese ganzen Dinge miteinander funken können, um es mal so zu sagen. Das heißt da draußen, wenn ihr jetzt schon mal über ein Beispiel, zum Beispiel die industrielle Fertigung, Produktionsstraßen oder sowas nachgedacht habt, dann gibt es dort wahrscheinlich schon Beispiele, wo verschiedene Produkte, die auf die Asset Administration Shell setzen, dann auch wirklich über diese Schnittstelle miteinander, vielleicht sogar auch in Realtime kommunizieren und Informationen austauschen. Also ist das dafür gedacht, dass diese Schnittstellen das können oder wie kommen diese jetzt dann tatsächlich zur Anwendung?
Realtime wäre theoretisch möglich. Da ist es auch wieder eine Use-Case-Frage, wo das sinnvoll ist. Das Spannende an der RAS zunächst mal ist, dass ich Informationen über den gesamten Lebenszyklus ablegen kann. Das heißt, ich habe Informationen, die vom Beginn des Lebenszyklus aus der Engineering-Phase kommen, die habe ich jetzt über den gesamten Lebenszyklus zur Verfügung, kann in der Produktionsphase, in der Phase, wo das Asset genutzt wird, jetzt dann auch Daten live aus dem Feld dort reinspielen. Ob das wirklich Realtime-Daten sein müssen, sei mal dahingestellt, aber theoretisch wäre es möglich. Wie gesagt, Use-Case-abhängig. Und dann habe ich diese Daten aber auch bis zur Reuse-Phase, bis zum Ende des Lebenszyklus und kann die nutzen. Natürlich mit allen Security-Aspekten, dass nur derjenige, der auch drauf Zugriff haben soll, den Zugriff hat. Aber letztlich, und das ist das, was die AAS so besonders macht, dass ich Daten über den gesamten Lebenszyklus zur Verfügung stellen kann, eben auch anderen zur Verfügung stellen kann über diese Zugriffsmechanismen. Genau.
So, und jetzt haben wir auf der einen Seite die Verwaltungsschale mit einer sehr generischen Struktur, die schöne technische Lösung aufzeigt. Stichwort auch hier wieder Anwendungsfall. Auf der anderen Seite haben wir aber eben unserem IFC-Datenmodell und auch natürlich die anderen OpenBIM-Standards, die wir bei Building Smart ja alle kennen und die wir auch alle pflegen und brav in der Praxis verwenden. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wie bringen wir diese beiden Sachen zusammen? Kai, wie bringen wir jetzt diese beiden Welten zusammen und was wäre so ein klassischer Anwendungsfall, der uns dabei hilft, uns das etwas genauer anzuschauen und wo uns natürlich auch diese Synergie auch wirklich etwas nützt?
Vielleicht vorab noch mal so ein bisschen zur Klarstellung, weil bei all diesen Punkten, bei all diesen Charakteristika, Mike, die du gerade genannt hast, könnte man ja im ersten Schritt auch sagen, oh Mensch, das erkenne ich aber alles bei IFC genauso wieder. Ne? Wir reden von Modellen, wir reden von Strukturen, von Elementen. Ich glaube, der Unterschied, der uns jetzt auch zusammengebracht hat, in der AAS werden insbesondere ja elektrische Bauteile an Komponentenbauteile angelegt, über die auch wirklich eine Kommunikation erfolgt, über die ich steuern kann, über die ich Daten aufnehmen kann. Da geht es jetzt also nicht so sehr darum, ein IFC zu kopieren und noch ein Fenster und noch eine Wand abzulegen. Und genau das hat uns dann nämlich zusammengebracht. Wir haben gesagt, ja, bei aller Power, die ein IFC und dieses gesamte Ökosystem OpenBIM mit sich bringt, der Teil, wie kommen denn jetzt die produktnahen Informationen, wie kommt denn der digitale Betriebszwilling auch der Ausstattungselemente, wie wird der denn jetzt erstellt und wie werden beide Welten zusammengeführt? Das hat uns quasi zusammengebracht. Das war die treibende Idee dahinter. Wir haben auf der einen Seite die Phase Plan, Bauen, die sich hauptsächlich in der IFC oder BIM-Welt abspielt. Und dann haben wir aber irgendwann das ganze Thema des Betriebs, des Maschinenbetriebs, des Dateneinlesens, Verarbeitens und des Konnektierens mit den Devices auf im gebauten Gebäude. Und beide Welten zusammenbringen, die AAS und IFC bzw. BIM, das war so der treibende Kern unserer Zusammenarbeit.
Danke für die Ergänzung. Es ist um Gottes Willen nicht der Gedanke dahinter, Dinge nochmal zu standardisieren, die schon vorliegen. Von daher ist es genau diese schöne Synergie, die aus unserer Zusammenarbeit entspringt.
Gut, aber wenn man diese beiden Dinge quasi zusammenbekommt, dann heißt das, wir sehen hier eigentlich eine komplementäre Ergänzung, also kein Widerspruch, kein Überlapp oder sowas, sondern wirklich, dass diese Synapsen ineinander greifen können. Und das will ich hier wirklich also auch als Maximum rausholen, die Idee, dass es keine Medienbrüche und Informationsverluste an diesen Übergängen gibt, sondern eine gezielte Informationsübergabe. Das kann ja auch bedeuten, dass bestimmte Informationen zwar weggelassen, ignoriert, reduziert werden, aber andere werden natürlich übernommen, werden konvertiert oder vielleicht sogar angereichert. Und dass es hier nicht zu diesem typischen Datengrab kommen könnte, sondern die Information weiterfließt. Ja, das schreit jetzt nach einem Anwendungsfall beziehungsweise nach einem kleinen Beispiel, an dem wir jetzt wirklich mal zeigen können, wie die IFC und die AAS zusammenkommen. Das wäre auch mit einer der Schritte, die zuerst diskutiert worden sind in dieser Zusammenarbeit. Vielleicht Kai, wenn du uns nochmal abholen kannst und so ein bisschen erzählen, was die ersten Gedanken in dieser Gruppe, die zusammengearbeitet haben zwischen Building Smart und EDTA gewesen sind.
Wir erleben immer wieder den Bruch, den oft zitierten Bruch zwischen einzelnen Phasen, trotz des Wunschgedankens einer durchgängigen Prozess- und Datenkette. Und das wäre eine Bruchstelle, die wir halt denken, kann man verbessern, relativ einfach. Und die ersten Gedanken basierten exakt auf dem, was Mike und du gerade schon gesagt hast, nämlich egal, was wir machen, auf gar keinen Fall Dinge doppelt machen oder neu erfinden. Wir haben also ganz klar gesagt, okay, es gibt eine Planungswelt, eine IFC-Welt, da sollte auch weiterhin drin geplant werden. Und wie kriegen wir jetzt die Verknüpfung hin in die Welt der AAS mit den Detaildaten, mit den vielen, vielen Informationen zum Produkt, zum Bauteil, aber auch zum vielleicht zur Sensorik, die jetzt gelesen wird auf der Maschine oder im Gebäude. Und der erste Gedanke drehte sich dann wirklich darum, so ein bisschen dem Ansatz Linked Data zu folgen, also keine Datenredundanz herzustellen, sondern zu sagen, okay, wir verlinken in einem kleinen überlappenden Bereich beide Systeme, also ein Element, was im IFC ist, referenziert auf ein Element in der AAS. Das hatten wir am Anfang sehr einfach gehalten, haben dann aber auch durch die Einbeziehung der Praxispartner schnell gelernt, naja, so ganz nüchtern, nur über IDs können wir es dann doch nicht machen. Also wir brauchen ein kleines Set von Daten, die wir sowohl in beiden Systemen vorgehalten werden, einfach um die Identifizierbarkeit, Auswertbarkeit auch durch den Menschen noch zu ermöglichen und ein Stück weit doch kritische Redundanz vorzuhalten, aber in einem sehr, sehr kleinen Teil. Und darum drehte sich ein erster Kern der Arbeiten, dass wir identifiziert haben, wie können wir die Verlinkung überhaupt herstellen, in welchem Softwaresystem passiert das, welche Daten müssen vielleicht in beiden Systemen minimalst vorgehalten werden, ohne irgendwie eine Kopie herzustellen und wie kann das auch vom Prozess ablaufen, wer macht an welcher Stelle welchen Schritt, um die beiden Welten zusammenzuführen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut ausgearbeitet, sind allerdings auch noch nicht am Ende. Wir hatten heute erst wieder ein Meeting, wo wir gesagt haben, nächster Schritt, wir brauchen einen Demonstrator. Wir müssen mal zeigen, wie kann das in der Praxis funktionieren. Weil eine Herausforderung oder ein Ansatz bei der Zusammenarbeit ist auch, wir müssen das praxisnah formulieren. Also nicht auf hoher Ebene immer nur von Modellrelationen zu sprechen, sondern wirklich zu sagen, so im Schritt 1 wird der Link in diesem Softwaresystem mit dieser ID verbunden und das funktioniert so. Also relativ pragmatisch, etwas vereinfacht, aber das war genau unser Ansatz, nicht das große theoretische Fass aufzumachen, sondern recht praktisch Leuten zu zeigen, schaut mal, das ist nicht alles Theorie, das ist anwendbar, das funktioniert auch.
Ja, das hört sich ja schon so an, vor allem wenn dann am Ende etwas wirklich Greifbares rauskommt. Jetzt hattest du ja schon gesagt, Praxispartner. Welche Praxispartner sind denn das bei der Entwicklung gewesen? Also wer durfte schon ein bisschen hinter die Kulissen dieser Zusammenarbeit schauen beziehungsweise da kräftig mitwirken?
Praxispartner sind in erster Linie auch Industriepartner. Ich möchte jetzt nur zwei nennen. Das ist Siemens und zum anderen ist das auch der Flughafen Wien, war auch sehr federführend an den Diskussionen und auch an dem Input beteiligt. Ich weiß nicht, Mike, hast du da noch andere Player?
Das sind sicherlich die beiden, die in unserem gemeinsamen Kreis das Thema sehr stark voranbringen. Von unserer Seite sind sehr eng dran die besagten Komponentenhersteller, die einfach da genau hinschauen und ein großes Interesse natürlich daran haben, wie im Gebäudebereich ihre Modelle genutzt werden können. Und ich würde fast mal vermuten, so wie ich die kenne, dass sie auch gerne bei der genannten Demo oder dem Proof of Concept, an dem wir jetzt gerade arbeiten, dann relativ schnell einsteigen, weil die sicherlich da schon einiges vorzuweisen haben und das auch gerne immer verproben dann in solchen Industrie-Setups.
Es ist ja auch Sinn und Zweck hier unseres heutigen Podcasts beziehungsweise unserer heutigen Podcast-Folge zu kommunizieren und einmal zu informieren, dass überhaupt so eine Zusammenarbeit stattfindet. Hier jetzt im Spezifischen zwischen IDTA und Building Smart, aber dass es generell diese Zusammenarbeit auf dieser Verbandsebene gibt. Jetzt wäre so natürlich eine natürliche Frage, in welche Richtung das Ganze weitergehen soll. Weil wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, auch ein bisschen hinter diese Kulissen zu gucken oder mitzuwirken, weil er selber Produkthersteller ist. Wie können wir das Ganze hinbekommen? Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich angesprochen zu fühlen und sich einfach mal bei uns zu melden? Wärst du jetzt ein geeigneter Ansprechpartner, Kai? Kann man sich bei dir melden?
Also ich würde sagen, absolut melden. Warten brauchen wir nicht, definitiv melden. Es war auch heute wieder ein Thema. Was könnten so die nächsten Schritte sein? und ganz klar das Thema Aufbau einer Community, sei es jetzt auf Seiten von Building Smart, auf Seiten von IDTA, auf eine gemeinsame Community, ist mit Sicherheit ein nächster Schritt. Und ich kann auch nur wieder betonen, jeder, der auf dem Gebiet aktiv werden möchte oder aktiv ist, möge sich doch bitte melden. Und ich glaube, wir können da jeden Mitstreiter brauchen. Das hat sich auch schon gezeigt, als wir so in die ersten Feedbacks gegangen sind hinsichtlich der Kooperation, so ein bisschen Kommunikation betrieben haben. Auf einmal poppten auch ganz viele Köpfe hoch und sagten, oh, wir machen da auch was, sind aber auch weiterhin Inseln. Und jeder hat irgendwie das Bedürfnis, sich da zu vernetzen und dieses Gebiet gemeinsam zu bearbeiten. Also ich glaube, wir sind da an einer heißen Sache dran, sage ich mal so, wenn ich jetzt schon das Interesse aus der Industrie und von Forschung und Ausbildung.
Okay, dann nehme ich das gleich mal mit, greife das auf und sage eine Bitte in die Runde. Bitte, man darf sich gerne angesprochen fühlen, man darf sich sehr gerne melden. Am besten einfach bei den entsprechenden Geschäftsstellen, sei es bei der EDTA oder bei Building Smart. Dort weiß man also Bescheid. Einfach dort kontaktieren und nachhaken unter dem Stichwort Zusammenarbeit Building Smart EDTA. Dann wird man sicherlich eine Antwort bekommen, beziehungsweise an die richtige Adresse weitergeleitet werden, damit man dann diesen Blick hinter die Kulissen werfen kann und dann natürlich auch gegebenenfalls mitarbeiten. So, jetzt haben wir natürlich mal die ersten Schritte besprochen und haben ja auch gesehen, was die ersten Anfänge und die ersten Früchte so sind. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Zukunft gucken, weil sich ja tatsächlich die Frage stellt, in welche Richtung dieses Ganze vorstellbar wäre. Also wo sehen wir diese Zusammenarbeit in den nächsten 3 Jahren, wenn es wirklich jetzt weiter so vorangeht? Mike, hast du da vielleicht so eine Art Prognose oder vielleicht sogar auch eine Art Wunsch von deiner Seite, wo wir in den nächsten 3 Jahren dann sein wollen?
Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir diese Community, die Kai gerade ansprach, aufgebaut haben. Es ist natürlich eine Schnittstelle, wo wir jetzt Menschen finden müssen, die sich in beiden Welten ein Stück weit zu Hause fühlen und wo wir gemeinsam eben beschreiben können, wie sieht seitens IDTA so ein Teilmodell aus, welche Informationen aus den IFC-Modellen müssen wir in solchen Teilmodellen abbilden. Das heißt, da ist sicherlich ein Stück weit Arbeit, dass wir diese Leute finden, dass die zusammenfinden und wir da eine aktive Community hinkriegen. Ich bin auch sehr positiv, was die Rückmeldung angeht. Wir merken, dass gerade viel Aktivität in diesem Bereich bereits unterwegs ist. Und meine Hoffnung wäre, dass wir die nächsten 3 Jahre dazu nutzen, um genau diese Aktivitäten, auch diese Ressourcen dann bündeln können, um gemeinsame Modelle voranzutreiben und dann eben genauso solche gemeinsamen Proof of Concepts mal durchgespielt haben mit einem Flughafen Wien, aber vielleicht auch noch ganz viele andere Ideen entwickeln und Mitstreiter finden, die dort Lösungen für die Realität herstellen und wirklich einfach mal demonstrieren können, wie das funktioniert. So sind wir letztlich auch in der Industrie 4.0 vorangekommen, dass wir einfache Proof of Concepts gemacht haben und damit Mitstreiter gewonnen haben aus den Unternehmen, die gemerkt haben, oh ja, das bringt uns voran. Da kann ich mir noch anderes vorstellen, was man umsetzen kann. Das heißt, wenn wir in 3 Jahren da eine aktive Community haben mit mehreren Proof of Concepts, die umgesetzt wurden, dann wäre ich darüber sehr glücklich.
Ja, das hört sich ja auf jeden Fall schon mal nach einem schicken Versprechen an. Und dieser häppchenweise Ansatz, Schritt für Schritt, aber halt eben doch in die richtige Richtung und direkt Hand in Hand mit der Praxis, mit Hilfe von Prototypen diesen Weg voranzugehen. Das hört sich sinnvoll an, weil wir so halt auch garantieren können, dass wir immer etwas Handfestes und obwohl die Materie sicherlich rein technologisch auch etwas komplex ist, dann trotzdem Mehrwerte für alle die haben, die an dieser Zusammenarbeit mitwirken und auch sicherlich drüber hinaus. Und dann sollte es auch relativ gut funktionieren, dass alle schnell begreifen, was drinsteckt, was möglich ist und in welche Richtung es auch weitergeht. Kai, hast du da vielleicht noch etwas zu ergänzen oder hast du eine komplett andere Sichtweise? Stimmst du dem zu? Willst du ein bisschen weitergehen?
Das natürlich würde ich weitergehen. Ich habe direkt zwei Visionen, die ich sehe. Jetzt, ob die aber alle in 3 Jahren erreichbar sind. Ich lasse mal diese Jahreszahl da raus, da wurde ich in der Vergangenheit doch des Öfteren ernüchtert. Aber nein, ich sehe einfach zwei Dinge. Ich stimme dir vollkommen zu, den Punkt teile ich zu 100%. Ich sehe aber auch jetzt ein Stück weit mehr auf das Thema Design, BIM und IFC geschaut. Ich würde mich freuen, wenn das dazu beiträgt, dass der ganze Bereich Bauindustrie, Planen, Bauen ein Stück weit innovativer, diesen innovativen Touch kriegt. Also nicht Touch im Sinne von Fake, sondern im Sinne von, okay, wir sind nicht nur diejenigen, die so ein bisschen BIM-Modelle schieben, sondern wir reden über Industrie 4.0, wir reden über IoT, wir reden über Betrieb. Das sind alles moderne Technologien, die auch dem Plan bauen und insbesondere dem Plan, dem Thema BIM auch gut tun, sich da die Silos aufzubrechen und die Industrie einfach, eigentlich ist es abgegriffen, aber sozusagen doch auch ein bisschen sexy zu machen und nicht immer nur diesen verstaubten Charakter teilweise zu haben, den manche so dahinter vermuten. Und das Zweite ist natürlich, man soll es nicht glauben, ich habe aber auch einen richtigen Arbeitgeber und wir beschäftigen uns auch mit solchen Themen. Wir liefern Komponenten für Gebäude, die dann über die AAS theoretisch mal betrieben und gesteuert werden können. Und ich würde mir wünschen, und da sind wir wieder beim praktikablen Ansatz, dass ich irgendwann praktikable Lösungen habe, das auch in die Realität umzusetzen kann. Dass ich irgendwo hingehen kann im Unternehmen und sagen, schau mal, unsere Komponenten so und so können wir sie in so eine AAS übertragen, wirklich pragmatisch da einen Ansatz zu haben und auch das Thema etablieren.
Ja, das klingt ja wirklich sehr vielversprechend, vor allem dieser Aspekt, die Attraktivität zu steigern, ein bisschen raus aus dem Schmalz kommen, aus dieser verstaubten Bauwirtschaft. Man muss ja doch sagen, dass dieses Bild in manchen Aspekten schon zutrifft. Also sprich, dass es halt eben jetzt nicht unbedingt die modernste und attraktivste Branche ist. Aber wir zeigen ja an vielen, vielen Stellen, dass wir mit Technologie durchaus können und dass es auch anders geht. Und dahin zu kommen, dass die Bauwirtschaft attraktiver wird für Jung und Alt natürlich, aber vor allem auch für die nächste, die nachkommende Generation, das wäre schon ein wesentlicher Schlüssel. Und wir müssen auch wirklich diese Synergien, die offen auf der Straße liegen, zusammenbekommen. Dann gibt es wirklich einen guten Weg nach vorne. Das finde ich sehr schöne Aussichten, diese Vision. Insofern wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass es in diese Richtung weitergeht. Jetzt habe ich einen kleinen Themenschwenk, weil ich es einfach selber sehr spannend finde. Weil wir auch bei Building Smart, wie soll man sagen, sind ja nicht nur Technologietreiber, sondern sind mittlerweile auch mit einer breiten Mission, auch kommunikativ unterwegs. Und da geht es insbesondere um die politische kommunikative Ebene. Im Anbetracht des aktuellen Status der deutschen Wirtschaft per se, aber natürlich insbesondere der Bauwirtschaft, das wird ja auch sicherlich die IDTA mit dem Verband, mit den Mitgliedern mitbekommen, dass es da gerade nicht so unglaublich schön aussieht, aufgrund der multiplen Krisen, die da momentan durch den Raum schwirren. Und jetzt kommt dann auch noch zu diesem Zeitpunkt der Bundestagswahlkampf dazu, der auch politisch heiß gekocht wird. Und da ist es natürlich so ein bisschen die Frage, wir von Building Smart positionieren uns ja auch politisch, beziehungsweise adressieren halt eben klare Positionen und Wünsche rein in die Politik. Da wäre es jetzt so ein bisschen die Frage, ob auch die IDTA irgendwas in diese Richtung macht und sich auch entsprechend angesichts dieser Herausforderung politisch positioniert und kommuniziert.
Also wir als IDTA sind tatsächlich auf technologischer Ebene unterwegs. Da konzentrieren wir uns drauf, da sind wir stark drin. Aber unsere Gründungsverbände sind Bitkom, VDMA und ZVI, die nach wie vor sehr aktiv auch darauf schauen, was wir machen und wiederum das verwenden in ihrer Kommunikation zu ihren Mitgliedern, aber natürlich auch in Richtung Politik. Und Digitalisierung ist kein Thema, das abgeschlossen ist in Deutschland. Ganz im Gegenteil, wir haben da noch große Aufgaben. Aus meiner Vergangenheit, aus einer der Verbänden, ich komme aus dem ZVI, ist da häufig das Thema Sektorkopplung eine Vision, die nach wie vor kommuniziert wird in Richtung Politik und sicherlich auch eine Vision ist, die es zu verfolgen gilt. Aber letztlich geht es darum, die Sektoren zu verbinden, letztlich Energiesicherheit, preiswertere Energien zur Verfügung zu stellen. Wir alle haben die letzten Jahre im Hinterkopf, das betrifft den Bausektor genauso. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir monolithische Datentürme in all diesen Sektoren haben, die nicht miteinander kommunizieren können, wo kein Austausch möglich ist, keine Interoperabilität besteht. Und die Verbände kommunizieren das in Richtung der Politik und das ist auch richtig. Auch wir sind dort aktiv wiederum dann zum Beispiel in Richtung Energie haben wir gerade auch unsere Fühler ausgestreckt, wo es auch gilt, eben Dinge zu beschreiben, Informationen, Standardisierte zur Verfügung zu stellen. Und letztlich reden wir dann von smarten Netzen, die Gebäude genauso betreffen wie die fertigende Industrie, wie den Verkehrssektor und eben den Energiesektor an sich.
Ja, sehr schön. Das hört sich ja sehr konsequent an, dass ihr dann auch bei eurem technologischen Ansatz bleibt und euch jetzt nicht so sehr in diese politische, kommunikative Schiene einmischt. Das macht ja auch insbesondere Sinn, wenn bei euch das die Dachorganisationen übernehmen. Das verleitet dann vielleicht auch nicht so sehr quasi, sich in diese Bubble dann reinzubegeben und im eigenen Saft zu schmoren. Und das muss ja auch jeder Verband für sich selber entscheiden, wie die beste Aufstellung ist. Bei uns, wie gesagt, bei Building Smart gehört das jetzt mittlerweile doch fest zu unserem Auftrag und als Mission dazu. Und ja, wie soll man sagen? Ich meine, wir haben ja unsere technologische Zusammenarbeit und da passiert eine ganze Menge. Deswegen freut es mich auch zuzuschauen, wie es dort auf dieser Schiene in Zukunft weitergeht. Ja, in diesem Kontext freue ich mich natürlich, dass ihr beiden und viele andere, hoffentlich viele, viele mehr in Zukunft, da weiter wirken werdet. Und deswegen auch nochmal hier an dieser Stelle der kurze Hinweis, man darf sich gerne bei uns melden, denn an diesem Thema wird weiter zusammengearbeitet und helfende Hände sind jederzeit herzlich willkommen. Ja, und jetzt sind wir schon aber am Ende unserer Zeit angelangt. Und wir wollen das jetzt nicht weiter ausdiskutieren, sondern machen wir lieber mal eine zweite Folge, wenn es dann soweit ist, wenn wir weitere Ergebnisse unserer Zusammenarbeit haben. Das würde mich dann wieder sehr freuen, wenn ich euch beide oder auch gerne weitere Gesichter mehr als Ergebnis dieser Zusammenarbeit dann hier vor mir sitzen habe und dann diskutieren kann, was weiteres rausgekommen ist. Aber an dieser Stelle möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken, lieber Mike und bei dir natürlich, lieber Kai. Vielen Dank, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und am Ende bleibt es mir wieder Danke zu sagen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank. Bitte gerne ein Feedback hinterlassen oder gerne einschalten. Bis zum nächsten Mal.